NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 12. Juni 1919. Der Todestag des Reformpädagogen Hermann Lietz.
Eine ganze Generation atmet frische Luft. Zwischen Jahrhundertwende und Drittem Reich zieht die Jugend wandernd von den Städten in die Wälder. In Landkommunen kehren zivilisationsmüde Menschen zurück zur Mutter Erde und suchen neue Formen der Gemeinschaft. Naturheilkunde, Vegetarismus, Emanzipation sind treibende Kräfte. Überall ist Aufbruch, auch aus den engen Schulmauern.
Seit Jahren ist mir mein Plan immer fester geworden, mit der Zeit selber eine Schule zu gründen, die den Forderungen der Pädagogik entspricht, geistige, körperliche, praktische, moralische Erziehung verbindet, und zwar auf dem Lande. Am liebsten auf einer kleinen Insel oder Halbinsel, die ganz Schulgebiet ist.
Das war ein Geist der Tat. Die Lebensreformbewegungen, das sind außerschulische, auch außergesellschaftliche, meistens mit Siedlungsbewegungen verbundene Unternehmen. Und dazu gehören auch die deutschen Landerziehungsheime.
Gegründet hat sie der Bauernsohn und Oberlehrer Hermann Lietz, erklärt Jürgen Oelkers, Erziehungswissenschaftler in Zürich. Im April 1868 wird Lietz auf einem Landgut in Domgenewitz auf Rügen geboren. Sein Kinderleben ist durchdrungen vom Rhythmus der Natur und der dörflichen Gemeinschaft. Das spätere Gymnasium in der Stadt, in dem die griechisch-römische Antike das Maß aller Dinge ist, erlebt er als harten Gegensatz zu der Landidylle seiner Kindertage. Diese Kontraste lassen ihn später Pädagogik und Theologie studieren und führen schließlich zu dem Plan, eine eigene, ganz andere Schule zu gründen.
Lietz war politisch deutsch-national und war sehr stark beeinflusst von Leuten wie Pestalozzi oder Fröbel, also von deutschen Autoren. Dann kommt die Gemeinschaftsideologie des ausgehenden 19. Jahrhunderts dazu, dass man eben nicht in Gesellschaft leben wollte, sondern in Gemeinschaft, also auf nahem Raum, eng zusammen. Das kannte man eigentlich aus der Siedlungsbewegung und das sollte nun in der Schule verwirklicht werden, ganztägig und so, dass man den Unterricht verbunden sehen sollte mit besonderen eigenen Lebensformen.
In seinem Erziehungsroman von 1897 erzählt Lietz von seinen Träumen. Millionen Kinder tanzen darin um den Scheiterhaufen, in dem alte Grammatiken, Schulverordnungen und Unterrichtskonzepte brennen. Stolz geht aus den Flammen ein jugendlicher Held hervor.
Unter Trompetenstoß verkünden die ihm vorauseilenden Herolde eine neue Epoche germanischer Erziehung.
Hermann Lietz hofft, mit einer neuen Erziehung auch neue Menschen heranzubilden. Paten sind ihm dabei die bodenständigen Pädagogen Johann Friedrich Pestalozzi und Friedrich Fröbel, die beide allerdings schon ein gutes halbes Jahrhundert zuvor eine ganzheitliche Bildung mit Kopf, Herz und Hand gefordert hatten. Auf dieser Grundlage plant Lietz seine Heime als Lebensmodell, ländlich, sittlich, frisch und fromm.
Eine Schule, in der nicht bloß einseitig der Verstand ausgebildet wird, sondern die gesamte menschliche Natur, Körper, Arm, Bein, Auge, Ohr, Muskeln und Sehnen, so gut wie ästhetische und sittliche Fähigkeiten. Sollte dieser Traum irgendwo auf Erden in die Wirklichkeit gesetzt sein?
Eine Annäherung an diesen Traum findet Lietz in England. Mehrere Monate unterrichtet er an der New School of Abbotsholme. Wieder zurück in Deutschland überträgt Lietz das Modell des englischen Internats auf deutsche Verhältnisse. Im April 1898 zieht er mit 6 Jungen auf das Gelände einer ehemaligen Pulvermühle im Harz am Fuß des Brockens. Die ersten Schüler sind Söhne von Industriellen, Kaufleuten und Intellektuellen. Sie sind Lietz' Aufruf in 2 Berliner Tageszeitungen gefolgt.
Wir wollen die uns anvertrauten Kinder zu einheitlichen, edlen, selbstständigen Charakteren erziehen. Zu deutschen Jünglingen und Jungfrauen, die ihrer Jugend froh werden sollen, die an Leib und Seele gesund und stark sind, die warm empfinden, klar und scharf denken, mutig und stark wollen.
Die Realität war, das war ein Auffangbecken für meistens männliche Schüler, die am Gymnasium gescheitert waren. Die kamen dahin, oft aus Großstädten wie Berlin, die mit dem Landleben also nun noch weniger anfangen konnten. Also die Gymnasien damals waren hochgradig selektiv und die Landerziehungsheime gehörten zu den Schulen, die dann die Leute, die dann da als Versager galten, aufgefangen haben.
Erklärt der Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers. In keinem anderen Land war Bildung, auch philosophisch, so hoch aufgeladen wie in Deutschland. Nirgendwo wuchs das Gymnasium so schnell und nirgendwo sonst entstanden so viele pädagogische Alternativen, die eine Pädagogik vom Kinde aus postulierten. Scheiterten damals Schüler, gab es für den Nachwuchs der bürgerlichen Elite nur die Kadettenanstalt oder ein Landerziehungsheim. Die Pulvermühle im Harz galt schnell als einzigartige Alternative zur vermeintlich lebensfernen und erstarrten Staatsschule. Schon 3 Jahre später gründete Lietz in einem ehemaligen Rittergut sein zweites Landerziehungsheim Haubinder in Thüringen. Später kamen noch 2 weitere hinzu. Sie folgten alle einem strikten Zeitplan im Wechsel von Lernen und Arbeiten, erzählte eine ehemalige Schülerin von Haubinder.
Nach dem Aufstehen war schon Frühsport oder der von ihm besonders geschätzte Dauerlauf. Dann kam das Duschen, das eine große Rolle spielte. Der Vormittag war dem Unterricht gewidmet. Nach Tisch war Ruhe zum Entspannen und zum persönlichen Leben. Dann begann die praktische Arbeit. Der Sonnabendnachmittag war frei.
Auf einem alten Foto sieht man einen Trupp Jungs in kurzen Hosen mit Baskenmütze und Schlips aus dem Burgtor von Haubinder herauslaufen. Ihnen voran Hermann Lietz mit dichten braunen Haaren, kräftigem Schnurrbart und einem kantigen, grobknochigen Gesicht. Neuankömmlingen schnitt er schon mal gerne die langen Beinkleider ab. Nur kurz war für Lietz kernig und natürlich.
Lietz war herrisch, der hat seine Lehrer unterbezahlt. Es gab häufige Lehrerwechsel, das war keine sehr tolle Erfahrung aus der Lehrersicht damals. Es gibt früh scharfe Kritiken an den Landerziehungsheimen aus Seiten der Schüler, die aber in der Öffentlichkeit, zumal in der pädagogischen Öffentlichkeit, nicht wahrgenommen oder unterdrückt wurden. Also es gab sehr wohl auch Kritik von Schülerseite, weil es war kein besonders angenehmes Zusammenlegen irgendwo auf dem Lande, wo sie dann auch noch die halb heruntergekommenen Häuser selber renovieren mussten. Das war also für die Schüler nicht besonders toll.
Lietz hat in seinen Heimen geherrscht wie ein Vater. Beides hat er verbunden. Er war Herrscher und war Vater. Bei den Kleinen war er absolut angenommen. Bei den Großen gab es gelegentlich später Widerstände gegen die Richtung sowohl des Vaters wie vielleicht auch die des herrschenden Mannes, der seinen Willen zur Geltung brachte, aber nicht in tyrannischer Weise, sondern in warmer, aber absolut bestimmender Weise, weil er sich im Recht fühlte mit seinen Forderungen.
In der reformpädagogischen Theorie stand zwar das Kind im Mittelpunkt, gefragt hat es damals aber keiner. Schulleiter und Lehrer meinten zu wissen, was Schüler brauchen. Überhaupt war der charismatische Führer ein gängiges Lehrermodell der historischen Reformpädagogik. Person und Bildungsideal gehörten damals eng zusammen und formten das Label einzelner Schulen, wie Maria Montessori, Rudolf Steiner oder Peter Petersen. Aber zwischen Konzept und Schulwirklichkeit klafften damals wie heute oft Welten, meint Jürgen Oelkers, der das Verhältnis von Konzept und Wirklichkeit der historischen Reformpädagogik erforscht.
Man muss unterscheiden zwischen dem, was Lietz immer so geschrieben hat und zwischen dem, was dann auch tatsächlich gemacht wurde und wie das Zeugen dann auch belegt haben. Das sind 2 verschiedene Welten.
Lietz schrieb gegen die Prügelstrafe, war aber selbst unbeherrscht. Er wollte die Noten abschaffen, hat aber zum Teil sehr abfällige Beurteilungen über seine Schüler verfasst. Er wollte Selbstständigkeit und diktierte einen strengen Tagesablauf mit vielen Regeln und Ritualen, die kaum Freiraum ließen. Er wollte eine Schule für alle und nahm doch nur Kinder reicher Leute, da er deren Geld dringend brauchte.
Wenn Sie zu uns kommen, werden Sie das Gefühl haben, dass Sie nicht in eine Schule gehen, sondern Sie kommen in ein Internatsdorf. Und das sind für uns auch die Werte, die wir versuchen zu vermitteln, dass wir zum einen bodenständig sind, dass wir im Einklang mit der Natur leben, dass wir die positiven Werte eines Dorfes den Kindern zu vermitteln versuchen. Das heißt, Gemeinschaft erleben, gegenseitige Verantwortung. in einer reizarmen Umgebung.
Fast 120 Jahre nach der ersten Gründung gibt es heute noch 4 Hermann-Lietz-Internate. Seine Schulen haben 2 Weltkriege überdauert, die DDR überlebt und behaupten sich im 21. Jahrhundert immer noch als eine Alternative zum staatlichen Schulsystem. Mit bis zu 2.500 Euro Monatsbeitrag sind sie allerdings vor allem teure Auffangbecken für Kinder, die zu Hause oder in der Schule nicht zurechtkommen.
Das ist richtig, also da nützt auch nichts drum rumzureden,
sagt der heutige Schulleiter von Haubinder, Werner Burkhardt. Aber dafür bekämen die Kinder eine besondere Erziehungsumwelt.
Wir bewirtschaften beispielsweise 19 Hektar Land und Feld. Wir haben einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb. Wir züchten Schafe, wir haben eine Tischlerei. Und unsere Kinder durchlaufen einen praktischen Kurs, in dem sie in verschiedenen Bereichen sich ausprobieren müssen. Ein zweiter wesentlicher Bereich ist das Zusammenleben von Lehrern und Kindern. Wenn sie auf das Gelände kommen oder sich das anschauen, dann wohnt jede Familie in einem extra Haus. Es sind in der Regel 8 bis 10 Kinder. Das ist für uns ein sehr wesentliches Prinzip und da lässt sich am deutlichsten auch die Linie zu Hermann Lietz von vor 110 Jahren, 120 Jahren zurückverfolgen.
Schule als Familienersatz kann Kinder stabilisieren. Aber das Gemeinschaftsprinzip der Familien ist seit 2010 auch in die Kritik geraten. Jahrelang hatten der Schulleiter des Landerziehungsheims Odenwaldschule, Gerold Becker und andere Lehrer Schülern sexuelle Gewalt angetan. Der Verein der Opfer, Glasbrechen e.V., fordert deshalb die Abschaffung der Familien in Internaten. Sie begünstigten die Möglichkeit eines Machtmissbrauchs aufgrund der zusätzlichen Abgeschlossenheit in den Familienhäusern.
Die Diskussion Distanz und Nähe, die führen wir natürlich und es wäre absolut fahrlässig, das nicht zu tun. Also Transparenz, Offenheit, Vier-Augen-Prinzip, das sind für uns wesentliche Dinge und die haben wir einfach nochmal auf den Prüfstand gestellt und haben dem gegenüber abgewogen, was verlieren wir.
Verlieren würden die Lietz-Internate damit die Chancen zu einer familiären Nähe zwischen Lehrern und Schülern. Eine Nähe und Gemeinschaft, die bei Hermann Lietz im Zentrum seiner Landerziehungsheime stand. Bis zuletzt, erzählt Internatsleiter Werner Burkhardt. Hermann Lietz kam schwer erkrankt aus dem Ersten Weltkrieg zurück auf das Rittergut Haubinder zu seiner jungen Ehefrau und den 3 Kindern.
Er wusste, dass er sterben musste und hat sich jeden Tag auf der Bahre dann vor das Haus tragen lassen, hat seine Schüler um sich versammelt, auch junge Tiere. Also sehr romantisch wird das sehr beschrieben.
Im Kreis seiner Schulgemeinde starb Hermann Lietz heute vor 95 Jahren am 12. Juni 1919. Seine Grabstätte auf dem Schulgelände in Thüringen wählte er selbst, hoch oben auf dem Kirschberg mit Blick auf das Hellburger Unterland. Man könnte sie als ein letztes, schlichtes pädagogisches Vermächtnis lesen.
Wenn man heute noch da oben steht und diesen Blick sieht, dann bekommt man so ein Gefühl für diesen Menschen, der sehr erdverbunden war, der der Natur und der Landschaft und damit auch der Landwirtschaft sehr zugetan war.
Im Zeitzeichen erinnerten Anja und Doris Arp an Hermann Lietz, der am 12. Juni 1919 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.